Hallo.
Hallo Mirko.
Felix, wie geht's dir, mein Lieber? Du bist ein bisschen genervt.
Etwas ermüdet.
Ja, wir erklären euch nicht warum, aber er hatte einen harten Nachmittag.
Jo.
Hat mich jetzt seit 3 Stunden hier sitzen.
Anstrengende Woche und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
Ja, wieso? Ihr verpflichtet doch Spieler, was soll ich daran?
Ich habe keine Spieler verpflichtet, auch wenn ich das rückblickend für eine gute Idee gehalten habe. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber manchmal ergibt sich sowas, ja.
Ich finde ja immer spannend, dass er das diesmal wirklich geschafft hat, ohne, also gut, der Express hat euch ein bisschen Strich durch.
Ja, in dem Moment, wo dann aufgelöst wird in Schweden und irgendeiner dann, glaube ich, noch die Idee hatte zu sagen, ja, und der geht übrigens, ich weiß gar nicht, Max sagt es ja, glaube ich, selber, wir haben der Vertrag kam ganz spät erst zustande, vor wenigen Stunden fast schon. Da war das noch gar nicht fix. Aber dann ist es halt raus, dann macht das die Wege und hält uns natürlich nicht davon ab, erstmal alles in trockene Tücher zu bringen. Das Übliche, was ich dann an der Stelle immer sage. Und dann war er hier, alles gut, und dann haben wir es natürlich auch bekannt gegeben.
Ja. Und heute ist er
bei uns im Podcast direkt.
Genau. Gut, dass wir noch das warm. Jetzt noch nicht aufzeichnen,
noch im,
weil
noch im
sonst
Ofen.
Hättet ihr das ja alles nicht gehört. Ich wollte euch noch eine andere Info verdrücken, schnell. Denn so ganz nebenbei geht es ja auch immer noch um das Thema Eissporthalle. Ich habe immer noch keinen bei den Roosters gefunden, der das aktiv betreibt. Hast du einen gefunden?
Meiner Kenntnis nach gibt es eine Arbeitsgruppe, in der 2 Vertreter von uns drin sitzen.
Aha. Und warum sagt ihr nie was zu diesem Thema?
Das musst du diese Vertreter fragen.
Ich finde das.
Das musst du vielleicht. Das musst du vielleicht auch die Arbeitsgruppe an sich fragen, deren Kommunikationshoheit wir nicht haben, sondern die findet
das
unter Leitung der
Bädergesellschaft. Das ist ja auch okay. Das Einzige, ich glaube weiterhin, dass es auch den Roosters gut zu Gesicht stehen würde, dass jemand mal dieses Thema. Aber das ist nicht dein.
Das sagt ja auch niemand was dagegen.
Es hat ein bisschen was Neues gegeben, liebe Freunde, denn wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, gab es eine Sitzung des Stadtrates in Iserlohn und da wurde auch über ein Thema gesprochen, Sportmilliarde und vor allen Dingen auch Lernschwimmbecken, die ja auch noch ein großes Thema sind in dieser Stadt, die unbedingt überarbeitet werden müssen, damit die Kinder wieder schwimmen gehen können, auch nahe der Schulen. Da stand überhaupt nichts zum Thema Iserlohn Roosters. Das heißt nicht, dass da gerade übrigens nichts passiert, das wollte ich allen nur mal so erzählen. Es passiert da gerade eine ganze Masse, schon in diesem Jahr, und seid versichert, das Thema Eissporthalle ist gerade ein großes Thema, bei allen, die es nicht öffentlich sagen.
Wir werden das, dazu also im, das ist mal ein Satz.
Ja. Also, ich will damit ja nur zum Ausdruck bringen, dass
wenn es sonst schon keiner macht, dann sagst du wenigstens, was läuft.
Naja, ich finde einfach, dass wir die Hörer, die wir haben,
die paar,
ja mal mitnehmen können auf dem Weg, weil wir lügen ja nicht, wenn wir sagen, dass wenn diese Eissporthalle sich nicht verändert, irgendwann Eishockey in Iserlohn keine Rolle mehr spielen wird.
Nicht auf dem Niveau, definitiv nicht.
Ja, und ich weiß nicht, wo du dann spielst, Regionalliga vielleicht. Man weiß es nicht. Deshalb einfach nur mein Hinweis, in diesem Jahr passiert zu diesem Thema noch ein bisschen was und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch. Da wird das nämlich ein großes Thema und vielleicht reden dann mal Leute drüber, die das jetzt nicht tun. Zum Beispiel die Iserlohn Roosters. Ich würde mich total darüber freuen.
Das ist dir unbenommen.
Ja, ich wollte das auch nur noch mal sagen an dieser Stelle und 2026 wird spannend.
In vielerlei Hinsicht. Aber das hat man auch über 2025 auch gesagt.
Ja, war ja auch ein spannendes Jahr. Kann man nicht anders sagen.
Ja, wir werden in 2 Wochen drüber sprechen.
Richtig. Aber also geht mal davon aus, Freunde, dass da gerade eine Menge hinter den Kulissen läuft. Nicht alles kann man immer erzählen, aber Eissporthalle ist
ein großes
Thema.
Mirko würde sich wünschen, dass wir schon mehr erzählen.
Nee, ich würde mir ganz ehrlich, was mich total ankotzt, andere Vereine stellen einen mal hin und sagen, das ist wichtig, weil. Das habt ihr immer noch nicht gemacht. Und das verstehe ich nicht. Tut mir leid. Der kann das sehr neutral sagen und überhaupt nicht fordernd, aber du weißt, dass ich damit absolut unglücklich bin, weil dieses Thema, also reden wir darüber, ob es wirklich wichtig ist in Bezug auf die Welt und die Dinge, die passieren? Nein, aber wer es mit einem schönen kleinen Eishockey im Sauerland hält, dann ist es doch ultimativ wichtig. Auch wenn das Ultimatum vielleicht erst in 10 Jahren ausläuft, aber naja. Ich habe sowieso keine Ahnung von dem, worüber ich rede und dann ist einfach...
Ich auch nicht, haben wir beide nicht.
Deshalb dann sitzen wir hier. Lasst uns doch einfach anfangen mit einem wunderbaren Podcast, den wir den richtigen Regler finden.
Oh, jetzt sind wir live dabei, wie Mirko hier Knopf-Bingo
betreibt. Achtung, Knopf. 3, 2, 1.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säuler See mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Hockey, Herz, Heimat. In unserem Spiel helfen nur die besten Neuzugänge. Und genau da kommst du ins Spiel. Komm ins Böhm-Kabelteam als Offensivkraft im Vertrieb, als stabiler Defender in der Logistik oder als Kabel-Rookie ab August 2026. Bei Böhm-Kabel spielst du mit in einem echt starken Team. Einsatz, Vertrauen, Leidenschaft. Das ist unsere Kabinenkultur. Schon aufgewärmt? Dann bewirb dich jetzt unter böhm-kabel.de und werde Teil unseres Kaders. Dein Wechsel, dein Spiel, dein Team. Böhm-Kabel. Kabel verbinden Menschen. Und jetzt viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem Radio MK Rooster Hockey Podcast.
Also wir müssen es zugeben. Wir haben die Entscheidung, wie dieser Podcast in dieser Woche, also vor dem dritten Advent ist.
Im Gegensatz zu sonst nicht von langer Hand geplant.
Nein, also wir sind immer unglaublich gut vorbereitet, muss man ja sagen. Wisst ihr ja auch. Deshalb herzlich willkommen zu Kühe, Schweine, Iserlohn, dem etwas anderen heute geplanten Podcast. Warum denn?
Ja, weil ich, weil ich habe ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Weil Franz uns mal wieder einen planerischen Knüppel in Form eines Neuzugangs.
Also da musst du wirklich mal dran arbeiten, dass dieser Sportdirektor mal richtig ticken lernt langsam.
Ja.
Weil du denkst, hast eine ganz entspannte Woche, machst was aus mit Fanbeauftragten und dann das.
Tja.
Aber ihr wisst ja, Kühlschweine Iserlohn sorgt für eins, eine stete Aktualität. Deshalb haben wir... Versuch dich jetzt einzubinden, merkst du?
Ja, jetzt endlich mal. So ich weiß nicht, wie viel.
120.
Wie viel,
das ist die 121.
121. Folge.
Oh, wir haben jetzt auch ganz starke 60 Hörer, habe ich diese Woche festgestellt. Es läuft zwischen uns.
Darf ich denn unseren Gast anmoderieren?
Ja, könntest du einfach mal tun.
Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, tatsächlich. Ist ja immer so, wenn man einmal hier neu ankommt, muss man erstmal direkt alle möglichen Interviewmarathons durchlaufen. Deshalb herzlich willkommen, Max Eisenmenger.
Vielen Dank.
Stürmer.
Hättest du dir was Schöneres vorstellen können, als jetzt deine Zeit mit uns zu verbringen?
Nein, absolut nicht. Ich freue mich, hier zu sein.
Man muss dazu sagen, er hat noch kein Auto und wohnt noch im Hotel. Insofern.
Ja, aber in 4 Jahreszeiten. Ne?
Das stimmt.
Also, ja, ist schön hier in Iserlohn. Ich kann mich nicht beschweren.
Ja, also das, was kommt, wird auf jeden Fall nicht so gut sein. Also die eigene Wohnung, selber wieder Kühlschränke voll machen und so weiter, wird dich schon mehr herausfordern als das, was dich... Weißt denn schon, wie lange du... Hotelchen bleiben darfst?
Ich hoffe, dass ich Anfang nächster Woche meine Wohnung beziehen darf. Also fürs Wochenende darf ich es noch genießen.
Sind mal vorsichtig, dann sieh zu, dass du das Hotelzimmer nicht verwüstest. Super nett.
Das ist ja, kein Hardrocker.
Oder? Das weiß ich nicht, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich würde aber auch eher sagen,
ich bin
nein.
Ganz vernünftig.
Also ich wollte schon gerade fragen, also würdest du dich selber eher als anständigen, zurückhaltenden Eishockey-Profi oder als... doch eher den Hotelzimmer zerstörenden?
Definitiv vernünftig, etwas ruhiger, professioneller Eishockeyspieler.
Er wirkt auch ein bisschen so, oder?
Ja, er hat schon was zu erzählen. Das kitzeln wir gleich raus.
Du hattest ja schon die Gelegenheit, ich bin ja gerade rein sozusagen und hatte noch nicht viel Gelegenheit. Ja, ich habe nur heute wichtige Sachen gehabt, ehrlicherweise. Und die war immer zu spät, zu jedem Termin. Diese Verkehrssituation. Daran musst du dich übrigens auch gewöhnen, lieber Max. Die Verkehrssituation ist eine Tragödie gerade, weil eine Straße ist nur halbseitig befahrbar, die B7 zwischen Hemau und Menden, zwischen Hemau und Iserlohn, und das sorgt für ein Verkehrschaos auf allen Ebenen. Vielleicht. Da musst du ja nie vorbei.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht muss er nicht in die Richtung. Vielleicht haben wir die Wohnung mit Augenmaß ausgewählt. Ansonsten wieder ins Hotel, ganz einfach.
Wann hast du denn eigentlich erfahren, dass die Roosters neuen Spieler verpflichten?
Gestern im Laufe des Tages.
Hat er dich auch im Dunkeln gelassen, der Franz?
Ja, er ist da ja ein bisschen abergläubisch. Es ging aber, glaube ich, korrigiere mich Max vielleicht, aber es ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Weil sonst hört man ja hier und da mal was, dann fragst du mich oder ich dich manchmal auch, muss man auch dazu sagen, frage ich ihn, dann weicht er manchmal so ein bisschen aus. Aber nee, da hatte sich tatsächlich gar nichts angebahnt, wahrscheinlich hinter den Kulissen schon, aber es ging dann doch recht schnell, oder?
Also ich muss dazu sagen, ich wusste es auch erst Montagabend, wo es dann wirklich entschieden wurde.
Kümmern,
also so Sportdirektor früh wusste ich es auch nicht. Ich hatte natürlich schon ein Bauchgefühl und wir hatten natürlich auch schon mehrere Gespräche geführt im Voraus. Aber die Entscheidung ist erst Montagabend gefallen.
Und dann ist die Zeit seit Montag, also du warst dir bewusst, zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung treffen zu wollen. Was ist dann alles passiert? Weil bis Mittwoch sind jetzt nicht so viele Stunden, um mal eben aus Schweden abzureisen, alles aufzugeben
und sogar sozusagen schon hier neu anzufangen. Ne?
Ja. Nee, also erstmal trifft man, sage ich mal, eine verbale Entscheidung und zwischen Club, zwischen mir, meine eigene Entscheidung. Dienstag früh bin ich dann in die Halle gegangen in Malmö, habe alles unterschrieben und meine Tasche gepackt, morgens noch die Wohnung zusammengebracht und dann ging es schon um 1 Uhr in den Flieger nach Frankfurt. Wurde ich abgeholt und dann war ich gestern Abend in Iserlohn.
Da ist es gut, dass es nicht Nordamerika war. Dann hätte er ein bisschen länger im Flieger verbringen
Vor allen Dingen jetzt Jetlag und wäre nicht ganz so gut drauf wahrscheinlich.
Genau, aber dir war relativ sicher wichtig, dass du noch ein bisschen mit der Mannschaft trainierst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ja die DEL von früher und ich kenne auch die Iserlohner Eishalle und ein paar Jungs in der Mannschaft. Aber es ist immer eine Umstellung, vor allen Dingen, wenn man Liga wechselt. Deswegen war es mir auch wichtig, nochmal paar Trainings zu machen, falls ich am Wochenende spiele. Das ist natürlich das Ziel. Und deswegen habe ich auch selber drauf gedrückt, das schnellstmöglich hinzukriegen und dann auch schon gestern Abend anzukommen, dass ich heute Morgen schon mein erstes Training machen konnte.
Das Interessante daran ist, dass Franz es auch verstanden hat, wenig Signale zu senden. Also du weißt ja auch, wie Manager so funktionieren. Es gibt so Zeiten, da sind sie hektisch aktiv und lassen das auch durchblicken. Und dann gibt es so Zeiten, wo sie mehr im Verborgenen daran arbeiten, etwas zu verrichten. Und man hörte zwar mal zwischendrin, ja, wenn es geht, gucken wir noch mal. Aber mehr dann auch nicht. Warum hast du dich denn entschieden, tatsächlich es ist kein Abenteuer gewesen, aber diese Zeit in Schweden beenden zu lassen, auf eine Art und Weise mit dem Verein zu sprechen und so weiter, der ja auch im Gegensatz zu vielen anderen überhaupt nichts hat rausdrücken lassen, warum sie auch jetzt gesagt haben, okay, wir geben ihnen da tatsächlich frei.
Ja, also ich glaube, der größte Faktor war Franz, ganz klar. Also ich kenne ja Franz noch von früher, sogar aus Schweden, dann Frankfurt. Und so hat man über die Jahre natürlich auch den Kontakt gehalten. Und von meiner Seite aus war es auch eigentlich erstmal nicht der Plan, jetzt diese Saison oder direkt nach Deutschland zu kommen. Natürlich war es immer mein Ziel, nach Deutschland zurückzukommen, aber nicht so kurzfristig. Und da muss ich ganz klar sagen, dass die Gespräche mit Franz mich sehr überzeugt haben. Die Aufgabe hier in Iserlohn hat mich sehr interessiert nach den Gesprächen. Insgesamt, wie die Mannschaft aufgestellt ist, die Strukturen, die Vision und die Ziele insgesamt im Club, haben mich dann am Ende überzeugt, dass ich für mich entschieden habe, warum soll ich jetzt noch länger warten? Und ja, am Ende hat Franz mich so gut überzeugt von der Aufgabe hier, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nach Iserlohn.
Direkt auch für die kommende Saison, muss man dann auch dazu sagen, vielleicht noch. Also wir haben dich noch ein bisschen länger an der Backe.
Ja, mir war es auch wichtig, dass das keine kurzfristige Sache wird, nur für ein paar Monate, sondern hat sich auch klar gezeigt von den Gesprächen mit Franz, dass wir hier was aufbauen wollen. Und ich wollte unbedingt Teil davon sein und den Iserlohn Roosters bei ihren Zielen und in der Zukunft auch helfen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir nicht nur einen 5-Monats-Vertrag machen bis Saisonende, sondern noch ein Jahr dranhängen, um dann unseren Zielen nachzustreben.
Wieso sagst du das eigentlich? Weißt du, normalerweise ist Felix ja so ein Pressesprecher, der verkündet die 5 Monate, weißt du, und dann macht er ein großes Ding draus, wenn das nächste Jahr folgt. Das ist eigentlich so mehr sein
Ziel. Wenn er das sagt, dann kann ich es ja auch sagen. Ja.
Richtig. Nein, wir haben es ja auch mit kommuniziert. Aus dem einfachen Grund, und das ist ja immer, jetzt können wir auch Teile aus alten Podcasts nehmen und wieder reinschneiden. Ich sage es immer wieder gerne. Er kommt aus der Nummer nicht raus und wir auch nicht. Und dann gibt es auch keinen Grund, das nicht zu kommunizieren. Ganz häufig ist es eben so, dass irgendwo Optionen bestehen, dass Fristen ablaufen, dass man nochmal gucken kann und so weiter und so fort. Wenn dem so ist, dass er einen, ich sag mal, einen wasserdichten Vertrag für die kommende Saison besitzt, dann kann man das und dann kommunizieren wir das auch. Und vor allen Dingen, weil es ja auch eine positive Nachricht ist, denke ich, dass man auch zeigt, in der kommenden Saison werden hier auch ein paar Jungs auf dem Eis stehen.
Naja, also meinen Recherchen zumindest nach, du brauchst da nichts zu sagen, so halten wir das immer, gab es auch noch den ein oder anderen Verein, der, als man Leuten hörte, dass du vielleicht abkömmlich bist aus Schweden, mal ein bisschen länger mit dir gesprochen hat, um dich zu ergattern. Insofern werden wir sicherlich gleich auch noch nicht nur über Franz Fritzmeier, sondern auch über ein paar andere Herren noch sprechen, die deine Karriere gestriffen oder beeinflusst haben.
Max nickt nur.
Ja, das stimmt. Danke, dass du dass du es sozusagen nochmal verbalisierst, deine Reaktion. Wenn einer dasteht und sagt, scheiße, schwedische Liga habe ich noch nicht geguckt, ich weiß überhaupt nicht, wer das für ein Spielertyp ist. Wie erklärst du dich ihm?
Also als Spielertyp würde ich mich beschreiben als Zwei-Wege-Stürmer, der überall einsetzbar ist auf dem Eis.
Also er kann Außen- und Mittelstürmer, was ganz wichtig ist und nicht selbstverständlich,
genau. Und ich sage mal ein bisschen vom Strategischen, für den Trainer eher, dass man mich auch defensiv, aber auch offensiv einsetzen kann. Und ich würde sagen, dass durch meine Physis ich, sage ich mal, auch eine gute Präsenz habe ums Tor herum und für meine Größe ein relativ schlittschuhstarker Spieler bin.
Hast du eine Vorstellung jetzt?
Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, du hast auch mal, jetzt, ich glaube, ich trete nicht zusammen, du hast jetzt noch nicht so viele Tore geschossen, aber eins gegen Iserlohn, wenn ich mich recht erinnere.
Das Tor kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, das war ein richtig, richtig schönes Ding, ganz eklig und genau.
Vorlage Fischbuch, muss man dazu auch noch sagen.
Naja, dann hast du sogar zwei gemacht, weil das eine war mit, oder war das, hat dein Bruder auch in Augsburg? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Eisenmenger, der mit Augsburg gegen uns getroffen hat.
Ah, das Tor, was ich meinte, war mit Mannheim.
Ja, gut.
Ich glaube, das Augsburg-Tor in Augsburg gespielt.
Ja. Nee, das weiß ich ja. Ich erinnere mich an das Augsburg-Tor Tor in Augsburg.
War von Magnus.
Ja.
Ich kann mich nur das Tor von Mannheim erinnern. Vielleicht habe ich ja noch ein Tor geschossen, was ich mich nicht erinnern kann, aber.
Uns, ne? Also, er lernt das noch irgendwann, dass der Fischbuch noch nicht in Augsburg war.
Ja, das weiß ich. Ja. Und jeder, der sich diesen Podcast anhört, wird auch wissen, dass ich das nicht meinte, sondern dass mir klar war, dass das nicht sein kann.
Einfach mal wieder über dich lachen zu können, lieber Felix. Das haben wir ja nicht so oft. Nein,
aber so scouten wir halt, ne? Wer spielt, wer trifft gegen uns und dann rufst du da mal an und fragst, ob die nicht für uns spielen wollen. So einfach ist das.
Also die Perspektive ist für die Roosters ziemlich wichtig, muss man vielleicht auch mal nochmal einen Satz zu sagen, weil natürlich, also alle gucken immer nur bei Neuverpflichtungen auch in der Saison auf, wie viele Punkte hat er denn gemacht, was kann der? Und manchmal ist das gar nicht so wichtig, sondern du musst auch mal für die dritte, vierte Reihe Menschen haben, die da auch spielen können und die vor allen Dingen die Perspektive und die Qualifikation haben, auch höher spielen zu können, jederzeit in so eine Reihe reinrutschen zu können. Ich finde immer ein guter Vergleich. Du darfst mir gerne sagen, halt die Fresse, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Ist Tom Kühnhackl.
Bitte sag ihm das.
Das ist ja auch ein herausragender Spieler im Hinblick auf Verantwortung übernehmen, Dinge einfach machen, die sich nicht unbedingt an Punkten abmessen lassen.
Ja, also Eishockey ist viel mehr als Tore am Ende, muss man ganz klar sagen. Es sind so viele Jobs und, sag ich mal, so viel Kraft muss reingesteckt werden, bis das Tor dann kommt. Klar, eine Person belohnt sich am Ende immer. Aber ich würde sagen, oft geraten viele, sage ich mal, in Schatten, die vielleicht in Anführungszeichen die harte Arbeit machen, die dann am Ende zum Tor führt. Ich glaube, das hat man jetzt auch diese Saison gesehen, dass zum Beispiel Special Teams auch im Unterzahl extrem wichtig ist.
Was auch deine Sache ist, absolut.
Um 3 Punkte zu holen. Aber das sieht man dann nicht auf der Statistik. Deswegen glaube ich, dass all diese, sage ich mal, defensiven Aufgaben, die jetzt nicht so in der Statistik zu sehen sind oder an den Punkten, extrem wichtig ist, um auch langfristig oder über eine ganze Saison erfolgreich zu sein.
Wann und von wem hast du das gelernt, für dich diese Überzeugung zu haben, ich muss nicht am Fließband punkten, um ein wertvoller Spieler für eine Mannschaft zu sein, weil das ist ja ein Prozess, der nicht selbstverständlich ist.
In Schweden, also ganz klar, wo ich, in der Jugend schon groß geworden bin, wurde es natürlich auch oft thematisiert, dass die anderen Sachen extrem wichtig sind, aber einem wirklich, sage ich mal, bewusst durch eigene Erfahrungen, erst wo man dann im Profibereich in Schweden auch gespielt hat. Die defensive Arbeit in Schweden ist extrem wichtig. Alle verteidigen in Schweden. Deswegen fallen auch nicht so viele Tore. Mhm. Das sieht man auch oft an der Topscorerliste in Schweden. Kaum Spieler, die an einen Punkt pro Spiel kommen oder überhaupt in die Nähe davon kommen und trotzdem eigentlich als offensive Spieler gesehen sind. Deswegen, dort würde ich sagen, wird das extrem thematisiert und ist extrem wichtig, teilweise auch mehr als Tore schießen, weil am Ende gewinnst du so die meisten Spiele über eine ganze Saison.
Und wenn wir mal auf die Iserlohn Roosters schauen, aktuell, lieber Felix, er surft gerade wieder im Internet.
Ich gucke gerade, also der Topscorer in Schweden hat 40 Punkte in 26 Spielen gemacht. Das ist ein gewisser Oskar Lindberg, der ist, glaube ich, nicht so schlecht.
Nee, ja, das ist auch, muss man ganz klar sagen, dieses Jahr außergewöhnlich.
Die gehören alle drei, Schelleftea.
Was der an Punkten dieses Jahr hingelegt hat, das ist außergewöhnlich und das sieht man eigentlich kaum. Also ja, das
die drei Topscorer, alle von Schelleftea,
ja.
Not bad.
Nein, und es ist tatsächlich so, dass das so der große Unterschied ist, den man immer wieder spürt, wenn man mal aufs schwedische Eishockey, was wir ab und zu mal können hier in Deutschland, weil zumindest Sport Digital, wenn ich das richtig im Kopf habe, macht ein paar Spiele immer der schwedischen Liga, ansonsten hast du fast gar keine Chance, außer mal Highlights zu gucken, um da so ein bisschen reinzuschnüffeln, und das ist halt der große Unterschied. Wenn wir da mal bleiben, Schweden, du, dein Bruder, ihr habt einen deutschen Pass, ihr habt auch einen schwedischen Pass. Erklär noch mal so ein bisschen, wie dieser schwedische Pass zustande gekommen ist, damit das auch noch mal alle im Kopf haben.
Wir sind damals als Familie, oder meine Eltern haben das natürlich entschieden, ich war 6 Jahre alt, ich hatte nicht so viel zu melden.
Wurde nicht gefragt.
Nee, ich wurde nicht gefragt. Haben sich dazu entschieden, nach Schweden auszuwandern. Und nach Stockholm, besser gesagt. Und der Plan war auch erstmal nur für ein paar Jahre, dort ein anderes Land zu erleben, mal neue Erfahrungen zu machen. Hat sich das alles ein bisschen gedreht und die Schule war top und wir haben beim Eishockey Fuß gefasst, hatten einen neuen Freundeskreis und haben uns wirklich wohl gefühlt. Ja, und dann haben meine Eltern sich entschieden, dass wir dort die Schule fertig machen, mindestens. Und dann wurden aus 2 Jahre 15 Jahre.
Das ist sehr anständig von der Zeit. Wo sind die beiden jetzt? Sind sie wieder zurück in Deutschland
oder sind sie
noch in Schweden?
Wo wir dann in den Profibereich gegangen sind, haben die sich dann entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen.
Was haben die beiden gemacht in Schweden? Also muss das ja auch mal beruflich passen. Und ich sag mal, man sucht nicht immer ein paar Deutsche, die dann oben vielleicht
schon
ein bisschen arbeiten.
Ich hab gerade schon geschärzt, gut bei Deutschland die Auswanderer. riesen
Nee, also das war keine berufliche Entscheidung.
Okay.
Da wurde auch viel gependelt hin und her. Deswegen, das war rein Präferenz und einfach Schweden ist schön. Also es hat nichts mit dem Beruf zu tun.
Also ich habe ja, Leon Bergmann kommt ja aus Hemer, der auch sich entschieden hat, nach einer gewissen Zeit in Schweden seine Ausbildung fortzusetzen. Welche Vorteile birgt das für einen Eishockeyspieler, wenn er die Chance tatsächlich bekommt, in diesem Land mit so vielen Eishockeyspielern, mit so viel Erfolg sich ausbilden zu lassen?
Also ich glaube, für jeden Spieler, der die Chance hat, sollte diese Chance nutzen. Insgesamt die Struktur im Jugendbereich in Schweden ist sehr gut ausgebaut. Du hast viele gute Trainer, auch schon in den niedrigen Jahrgängen. Ich kann mich zurückerinnern, dass wir Ex-Profis schon im U10-Bereich hatten, U11-Bereich, die selber Erste Liga Schweden gespielt hatten. Und es gibt auch einfach so viele Chancen, dort zu spielen. Mhm. Es macht es auch für die Eltern, würde ich behaupten, sehr einfach in Schweden. Wir hatten in Stockholm fast über 50 verschiedene Jugendmannschaften, nur in Stockholm.
Wie viele gibt's
denn
in Iserlohn?
Und dementsprechend auch Eishallen.
Ja.
Ich glaube, bis zu U15 sind wir nicht außerhalb Stockholm gewesen, wirklich für ein Eishockeyturnier. Und wir haben immer gegen andere Mannschaften gespielt.
Cool, ja.
Und das macht es natürlich auch einfach für die Eltern. die Kinder zum Eishockey zu bringen, wenn du diese Wege nicht hast. Aber
der
trotzdem
Eishockey-Papa in Deutschland, das sieht schon ein bisschen anders aus.
Da sind die Fahrten, glaube ich, ein bisschen anders
definitiv
aus.
Definitiv.
Und da muss man ganz klar sagen, du hast viele Top-Teams und alle Top-Teams haben eine Top-Jugendarbeit. Das heißt, du hast viel, ja, du hast auch mehr Spieler, aber du hast auch viel mehr Chancen. Und dementsprechend wird auch Geld in die Jugendarbeit gesteckt, weil es so viele gute Spieler auch hochschaffen. Und für die Clubs ist es extrem wichtig, jüngere Spieler hochzubringen, weil die A, am Ende weniger kosten für die ersten paar Jahre. Und B, wenn sie es schaffen, rüber den Schritt in die NHL, dann ist es natürlich auch ein finanzieller Deal, wenn die dort einen Vertrag unterschreiben. Wie es ja bekannt ist, zahlt die NHL ja auch für x Anzahl Jugendarbeitsjahre an die Clubs dann. Deswegen ist es auch ein bisschen ein Geschäft für die schwedischen Teams. Deswegen, also die Konkurrenz ist natürlich sehr hoch, aber wenn man sich in Schweden durchsetzen kann, vor allen Dingen als Deutscher, ist es extrem gut. Und ich glaube, dass viele davon sehr viel für ihre Eishockey-Karriere mitnehmen können.
Du hast gerade gesagt, wenn sich die Chance öffnet. Was war deine Chance und was hast du genutzt, um da die tatsächliche Möglichkeit zu bekommen, dich bis in die Elite-Liga zu spielen?
Meine Chance war, dass ich sehr früh dort war und in der Hockeyschule, sag ich mal, im jüngsten Jahrgang dort anfangen konnte. Und ich ja, sage ich eigentlich mal, wie normaler Schwede dort angefangen habe und gar nicht mal, dass ich irgendwo anders angefangen habe und dann den Schritt rüber gewagt habe, sondern ich konnte nicht Schlittschuh laufen, bevor ich dort aufs Eis bin. Die haben mir das Schlittschuhlaufen beigebracht und so bin ich ein bisschen da reingerutscht. Wir haben auch direkt bei Jugorden angefangen und dann bin ich von Jugorden Hockeyschule bis hoch zur Profimannschaft in einem Club. Mit einem kleinen Zwischenschritt. Aber ich habe ich habe in allen Jugendjahrgängen gespielt in Jugorden.
Das ist aber doch die, ist das nicht die Ecke, wo Stefan herkommt auch?
Ja.
Södertälje, ja. Ist er. Da gab es auch Berührungspunkte, ne?
Mit ja, also wo ich dann in der U20 war, war der Nyman ja, glaube Co-Trainer der Profimannschaft und da hat man auch öfters dann hochtrainiert, auch ein, zwei Spiele gemacht und so kennt man sich ja, sage ich mal, ein bisschen, dann auch von früher noch. Ist jetzt ein paar Jahre her, aber
auch gegeneinander dann gespielt natürlich, ne?
Ja, also letztes Jahr, wo der in Örebro Co-Trainer war, habe ich ja in Timrå gespielt und da haben wir natürlich diverse Spiele auch gegeneinander gespielt. Und so kennt man sich natürlich indirekt ein bisschen mal vom Sehen und auch mal im Spielergang dann gequatscht oder so.
Und Toni Zabel, war er auch noch ein Begleiter über die Zeit? Das dürfen wir nicht vergessen. Hier Development Coach. In welchen Rollen hast du ihn kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt auch in Stockholm, bei diverse Lehrgängen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er auch bei Jürgården tätig war.
Ich habe versucht, tatsächlich, als ich dann gestern Abend...
Du klickst dich hier bekloppt, wenn du da auf den Jürgen IF J18, J18 Elite, J18...
Ja. Also, nee, du findest den nicht. Ich habe es gestern Abend mal tatsächlich bei Elite Prospects, habe ich euch beiden mal untereinander gestellt. Und konnte man diesen...
Dafür braucht man einen Premium-Account, oder?
Gut, mal sehen. Das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Da war der direkte Kontext nämlich nicht zu finden.
Ja, nee, also es war jetzt auch so lange her, ich kann mich gar nicht mal 100% erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in Stockholm war und wir auch im Sommer oder am Anfang der Saison viele Lehrgänge hatten und da hat man sich dann auch öfters mal gesehen.
Wie war das Hallo heute in der Kabine? Ist das dann anders? Also du hast genug Vereine durch, wo du Leute kennst und wo du diesen Bezug nicht hast. Wie ist das, wenn man dann in so eine Kabine kommt und du weißt, okay, Sportdirektor, Trainer, Co-Trainer, ein paar Jungs kennen dich. Ist das dann einfacher?
Ja, also war sehr schön. Ich kenne ja auch ein paar Jungs, Fischi, Taro, Colin, wo ich reingekommen bin und dann erstmal Anton gesehen habe. Da hatte ich ein großes Lächeln und den kenne ich ja auch noch von früher.
Ja.
Und
Betreuer,
ja,
dann, eben kurz
genau,
Betreuer,
Betreuer der Isan
und Roosters. Weil hier ist immer, wir haben letzte Woche
Toto
gehabt, also als Betreuer und haben wir mit ihm so das Einmaleins des Hockeys gemacht, angefangen worden, was kostet ein Schläger, bis wohin musst du, was machst du denn alles eigentlich im Detail? Und deshalb, Toto ist vielen Begriff, Anton noch nicht so richtig, weil er auch sein erstes Jahr ist.
Ja. Nee, also Anton ist ja der Betreuer und den kenne ich noch aus U20 in Jürgården, da war der auch mein Betreuer. bevor er dann dort in die Profimannschaft ist, aber dann bin ich ja auch weggewechselt. Ja, und deswegen war das jetzt unser erstes Wiedersehen seit
16, 17 steht hier.
Also grob 10 Jahre.
Okay, Autofahren hat er nicht gelernt übrigens. Das können wir dir verraten. Also nicht so richtig.
Ja.
Nee, wir haben noch ein paar Geschichten.
Er hat einen Führerschein.
Er hat einen Führerschein, aber so Autofahren ist noch nicht seins.
Toto musste 2-3 Mal schon eingreifen.
aber die Geschichten muss er selber erzählen.
Ja, absolut. Das muss er definitiv selber machen. Diese Zeit in Schweden, wo würdest du sagen, hat es auch in dem Spiel, was wir zukünftig von dir sehen werden, Einfluss gehabt? Du hast gerade schon gesagt, die Defensive, aber was sind so noch andere Elemente, die man vielleicht auch in Schweden, also auch gerade im Nachwuchsbereich, anders lernt, als das in vielen deutschen Vereinen der Fall ist?
Also ich glaube auch, trotz dass man es vielleicht in der Statistik nicht direkt sieht, bin ich, würde ich sagen, nochmal deutlich stärker an der Scheibe geworden. Mhm. Nochmal, also pucksicherer geworden, vor allen Dingen auch offensiv. Und die Schnelligkeit. Also ich glaube, vom Kopf her und vom Körperlichen her einfach auf einem viel höheren Tempo zu agieren, war sehr prägend in Schweden die letzten Jahre.
Du hast keine Ruhe, kann man so sagen, ne? Also es wird immer sofort Backcheck, ist ja vielleicht in Nordamerikanisch ein bisschen was anderes, zumindest wenn man so mit den Jungs spricht. Deshalb tun sich viele in Schweden auch schwer?
Man muss ganz klar sagen, das Training ist nochmal deutlich härter als das Training, was ich aus Deutschland sonst gewohnt war.
Wie war es heute?
Heute war ordentlich. Also Iserlohn trainiert wie eine schwedische erste Ligamannschaft, muss man ganz klar sagen. Also vom Tempo her und von der Härte her, da ist schon ordentlich Zug im Training. Also ich hatte jetzt keinen Unterschied gespürt zwischen Malmö und Iserlohn. Also man wird extrem hart auch im Kraftraum in Schweden trainiert und alle wollen auch hart trainieren. Die kennen das nicht anders. Ne? Ich kann das ja aus der Jugend auch nicht anders.
Ja.
Für mich, ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich außerhalb von Schweden war, war ich erstmal ein bisschen schockiert, wo ich am College war, dass die Nordamerikaner eigentlich nur einen Fokus auf dem Eistraining haben, aber so drumherum und so, von der Intensität her, eigentlich zählt nur Spiel. Und das war halt eine ganz andere Mentalität, als die ich gewohnt war. Und deswegen hat man da auch nochmal große Schritte nach vorne gemacht. Und deswegen sieht man halt auch im Tempo dann vom Spiel, vom Körperlichen her. Und man muss das über 60 Minuten spielen können. Du musst das ganze Spiel 60 Minuten lang vorchecken, backchecken, Checks zu Ende fahren. Deinen Körper wirklich opfern, sage ich mal. Aber ich muss sagen, im Positiven, und das hat ja, sage ich mal, auch sich in den Gesprächen davor rauskristallisiert, dass wir hier ein bisschen den skandinavischen Weg eingehen, auch mit den skandinavischen Trainern. Und das hat man heute deutlich im Training gesehen. Aber ich glaube auch, dass alle in der Mannschaft das in Kauf nehmen und das gut finden. Und ich glaube, früher oder später wird man das dann auch in den Ergebnissen sehen.
Da sprichst du natürlich nochmal ein wesentliches Thema an, wenn du das sagst, weil natürlich der Fokus hier liegt auch auf Ergebnissen, gerade in den letzten Wochen. Also wenn du jetzt auf die letzten 5-3 Siege, ist die Welt in Ordnung. Wenn du das die ganze Saison gehabt hättest, wärst du überhaupt nicht in dieser Situation drin. Andersrum reden immer sehr, sehr wenige über eine defensive Stabilität, die Roosters durchaus gewonnen haben, weil wenn du es auch ein bisschen verfolgt hast, letztes Jahr gab es dann auch mal ein 1-8 in Schwenningen oder sonst was.
Das gab es nicht, das gab es im Jahr davor.
Entschuldigung. Also es gab auf jeden
Fall. Haben wir nie gekriegt.
Es gab auf jeden Fall harte Niederlagen. Ich bitte um Entschuldigung.
Das ist
vollkommen richtig.
Aber ich weiß aber, auf welche Situation du anspielst.
Und wir haben
eigentlich, soll schon vorgekommen sein, ja.
Das stimmt. Aber wir haben auf jeden Fall sehr wenig über Defensive und eine gewisse Stabilität, die diese Mannschaft definitiv jetzt auch deutlich länger mit sich rumträgt, als diese letzten 5 Spiele ausmacht. Und es ist interessant, dass du das nochmal so nach vorne schiebst, weil man selber vergisst das natürlich, wenn du am Ende auf Niederlage, auf Niederlage, auf Niederlage schaust, siehst du die Entwicklung manchmal gar nicht, die so ein Ding mitmacht. Und deshalb war es interessant, dass du das auch nochmal herausgehoben hast. Diese Art und Weise des Coachings, und du warst ja auch ein paar Spiele in Nordamerika, in der NCAA unterwegs, hast gerade nochmal gesagt, dass das nicht so deine Welt gewesen wäre. Ist das auch der Grund gewesen, warum dieser Aufenthalt tatsächlich relativ kurz war und du dich da nicht so lange ausgegeben hast, wie man das vielleicht hätte tun können?
Ich glaube, erstmal war ich das erste Mal von zu Hause weg, relativ weit. Und das ist, sage ich mal, mit 18 jetzt auch nicht das Einfachste.
Das stimmt.
Da muss man, und die zweite Sache ist natürlich, ich hatte für mich entschieden, relativ schnell, dass ich ins Profi-Eishockey möchte. Mhm. Und dass ich meine Eishockey-Karriere weiter ausbauen möchte. Und dann hatte ich die Gespräche mit Franz wieder.
Ja.
meine ersten Gespräche mit Franz. Und da hat man mich von Frankfurt überzeugt. Und dann hatte ich eine gute Chance mit einer guten Rolle, meine ersten Schritte im Profibereich zu machen. Und dann habe ich die ergriffen.
Du bist ja nicht der Einzige, der sagt, boah, der Franz, ne? Also wir haben schon gute Gespräche geführt. Lua Niehaus war ein anderer. Wir
müssen uns eigentlich mal einen einladen, der ein bisschen über ihn herzieht.
Das stimmt, das haben wir tatsächlich.
Sonst werden wir unserem journalistischen Anspruch nicht gerecht.
Okay,
aber
komm, ich stelle eine Frage in die Richtung, bevor wir weitermachen an dem Strang. Kannst du was Negatives über Franz sagen? Was so?
Nee.
Ja gut,
jetzt sag ich, hätte mal einen rausgehauen. Weißt du, wenigstens einer mal, der.
Okay, wenn die Mikros aus sind, dann.
Ja, dann
müssen die mal anders suchen.
Dann packen wir alle aus. Ah nee, also aber klar, jemand, der dir ein Stück weit auch das Vertrauen ja gibt, die ersten Schritte da im Profibereich zu machen. Und bist dann zur Info vielleicht nach Frankfurt in DL2 gegangen. Ich glaube, zweimal Hauptrundensieger in der zweiten Saison, wurde die Saison, dann gab es keine Playoffs wegen Corona, keinen Auf- und Abstieg. Für dich individuell durchaus erfolgreich. Und
da wären wir auch Meister geworden. Ja. Wäre die Saison nicht, also da hatten wir einen richtigen Lauf.
Ja, war auch keine schlechte Mannschaft, muss man ehrlicherweise sagen.
Nee.
Also das war echt
also
eine Truppe,
in dem Jahr
die
wären wir aufgestiegen,
können,
wenn das möglich gewesen wäre.
Ja, und dann eben den Sprung nach Augsburg in die DL geschafft. War das nochmal ein Unterschied eigentlich dann? Wie alt warst du da?
Da war ich dann 20, glaube ich. 20, 21, so ungefähr. Natürlich ist es nochmal ein Unterschied. Vor allen Dingen von der Professionalität der Liga, ein Anspruch an die Spieler, vom Tempo her, von der Qualität her. Ich glaube, der größte Unterschied war, wie stark Fehler bestraft wurden im Spiel. Mhm. Wenn du defensiv einen Fehler gemacht hast, dann war es direkt 1-0 für den Gegner. Aber ich glaube, dass der Schritt da richtig war auch und es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen den Ligen. Man muss auch ganz klar sagen, dass einfach viel mehr Geld insgesamt in den Strukturen der DEL steckt und es einfach nochmal viel professioneller ist und das spiegelt dann auch das Spiel auf dem Eis.
Es waren schon ein paar Stationen auf dem Weg, bis es dich wieder hier hingeführt hat. Warum war das so? Also warum war es immer nötig, einen anderen Weg zu gehen, als der eingeschlagene war, wenn es denn mal tatsächlich so kommen sollte?
Ach, das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist in jeder Situation gibt's andere Gründe. Aber ich glaube, irgendwo als Spieler musst du für dich auch schwierige Entscheidungen treffen. Manchmal muss man dann einfach auch eine andere Lösung finden, wenn es für einen persönlich oder für, sag ich mal, die eigenen Ziele nicht mehr strebenswert ist, muss man dann diese Entscheidung auch treffen. Und ja, das war jetzt ein, zweimal so in meiner Karriere, wo ich diese Entscheidung treffen muss. Natürlich ist immer das Ziel, dass es dazu nicht kommt, aber ich glaube, dass trotz dieser vielen Stationen ich mich immer gut weiterentwickelt habe und immer gut den nächsten Schritt gemacht habe. Deswegen glaube ich persönlich, dass mich die ganzen Entscheidungen und die verschiedenen Stationen immer weitergebracht haben.
Der entscheidende Punkt ist ja daran, sich dazu zu entscheiden. Also man kann ja vieles aussitzen und erlebt dann einen Weg und dann geht der Weg irgendwann mal nicht entwicklungstechnisch weiter und man landet irgendwo, wo man gar nicht landen wollte. Ist das etwas, was dein Leben und auch deine Eltern geprägt haben? Also einen gewissen Entscheidungsrahmen auch auszunutzen, der sich bietet? Oder ist das jemand aus der Eishockey-Szene gewesen, der dafür gesorgt hat, dass sich das so ein bisschen entwickelt hat?
Ja klar, also wir sind ja damals relativ früh ausgewandert und da war es ein neues Umfeld und ich glaube, man hat schnell gelernt oder hat sich, sag ich mal, wohlgefühlt auch in einem neuen Umfeld und das war kein Hindernis mehr, einen neuen Ort kennenzulernen oder neue Leute kennenzulernen. Und dann als Eishockeyspieler musst du es am Ende eigentlich auch lieben, oder was heißt lieben, aber du musst darfst damit kein Problem haben, an einen neuen Ort zu kommen. Weil nur in ganz seltenen Fällen spielst du in einem Team dein ganzes Leben.
Ja. Das stimmt, da muss schon Moritz Müller heißen und da fallen mir nicht mehr viele ein, denen das so gegangen ist.
Und am Ende musst du ja auch an einem Ort sein, wo du dein ganzes Leben spielen möchtest. Die eine Sache ist ja, sage ich mal, dass ein Club dich haben möchte, und die andere Seite ist natürlich, du musst ja auch für dich entscheiden, dass du an dem Ort bleiben möchtest. Und ja, manchmal gibt der Ort, sage ich mal, auch nicht mehr den Anspruch oder gibt nicht mehr das her, was du dir selber wünschst. Und ja, wo man jetzt geboren ist oder wo man in der Jugend spielt, kann man sich vielleicht nicht immer aussuchen, und man strebt natürlich auch immer, einen Schritt nach vorne zu machen. Und dementsprechend müssen manche Spieler ja auch öfter wechseln oder ja, diese Entscheidung treffen.
Definitiv. Du hast gerade schon gesagt, für dich war es relevant, gute Gespräche zu führen und dich überzeugen zu lassen. Trotzdem ist die Situation der Iserlohn Roosters, bevor wir gleich sicherlich noch ein bisschen über das Verhältnis mit Franz sprechen, ja nicht unbedingt angeraten, in der Saison zu wechseln, weil sie sind nun mal unten im Keller aktuell. Sie haben die sportliche Perspektive, das haben wir beiden entgegen vielen anderen immer behauptet, und wir hoffen sehr, dass wir am Ende Recht behalten mit unseren steilen Thesen. Sportlich hättest du was Besseres kriegen können. Warum hast du trotzdem gesagt, nein, das ist genau da? Also wir wissen Gespräche, aber was ist es noch?
Was die wenigsten wissen, ein Teil von meiner Familie kommt aus Schwerte sogar oder lebt noch in Schwerte. Deswegen ist es auch ein bisschen Heimat hier in Iserlohn für mich.
Das wusste ich nicht.
Für die internationalen
Hörer.
Das
wissen, das wissen
Hörer, nur die wenigsten. Jetzt Nachbarstadt hier von Iserlohn. Ja.
Insider-Infos im Podcast. Okay. Ja. Nee, also ein Teil von meiner Familie lebt noch in Schwerte auch. Deswegen ist Iserlohn für mich auch ein bisschen Heimat. Obwohl ich hier jetzt so noch nicht wirklich gelebt habe. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass es der große ausschlaggebende Grund war, weil ich jetzt auch schon lange weg war.
Aber
es ist natürlich ein großer Pluspunkt, auf jeden Fall. Und gleichzeitig natürlich auch für mich persönlich, mich weiterzuentwickeln, habe ich eine Riesenchance gesehen. Und dann das im Zusammenhang mit den Gesprächen mit Franz, war das für mich am Ende persönlich gesehen die beste Lösung. Und klar hätte man natürlich auch woanders hingehen können, wo, sag ich mal, vielleicht sportlich gesehen man
bisschen weniger Abstiegskampf.
Ja, oder sag ich mal, eine andere Tabellenposition hat. Aber das war nicht der ausschlaggebende Grund für mich oder der ausschlaggebende Grund für meine Entscheidung. Und deswegen habe ich mich für Iserlohn entschieden, trotz anderer Angebote.
Wie überzeugt Franz Fritzmeier eigentlich? Also in deinem Fall ist es vielleicht so einfach, weil die Erklärung nahe liegt. Du weißt, dass du ihm vertrauen kannst. Ist das der maßgebliche Grund?
Ich glaube viele Gründe. Aber ich glaube, der größte Grund ist, dass trotz, dass ich viele Jahre auch in anderen Clubs gespielt habe oder mich teilweise auch, sage ich mal, gegen einen Club entschieden habe, wo Franz tätig war, hat er immer sehr viel Wert drauf gelegt, unsere Beziehung weiter zu pflegen. Mich als Mensch weiter im Positiven wahrzunehmen, egal welche Entscheidung ich getroffen habe, immer Kontakt zu halten, auch Ratschläge gegeben und, sage ich mal, im gewissen Grad auch ein Mentor gewesen über die Jahre, und es sehr befürwortet, dass ich auch den Weg nach Schweden gegangen bin. Und ich glaube, am Ende der ausschlaggebende Punkt ist, dass es halt über so viele Jahre diesen Kontakt gibt. Und der besteht seit U20 Jürgen, also schon über 10 Jahre kennen wir uns. Und ich glaube, das sieht man auch bei mehreren Verpflichtungen, jetzt auch hier in Iserlohn.
Definitiv.
Dass Franz sich da wirklich ein gutes Netzwerk aufgebaut hat und ihm das sehr wichtig ist, Kontakt zu seinen Spielern zu halten, ob sie jetzt bei ihm spielen oder nicht. Aber auch von der menschlichen Perspektive her. Und deswegen hat es jetzt auch so geklappt.
Weil es ist eben nicht selbstverständlich. Also wenn du einen willst, kannst du immer freundlich sein. Wenn du ihn nicht kriegst, musst du aber trotzdem nochmal telefonieren. Und wenn du dann merkst, dass das zwischenmenschlich halt auch funktioniert, ist das ein unglaublicher Wert. Wir haben mit Luan Nios gleich am Anfang, als er nach Iserlohn gewechselt ist, ein sehr intensives, auch ein sehr interessantes Interview geführt, wo er jetzt gar nicht so viel über seinen vorherigen Standort erzählt hat. Aber ich habe ihn gesehen in den ersten Spielen. Ich habe Frankfurt dreimal gemacht zu Beginn der Saison für Magenta und habe auch sein Spiel gesehen, seine Eiszeit gesehen. Und die Entwicklung, die er bis hierhin gemacht hat, das muss man auch mal sagen, er hat ja auch eine große Geschichte, jetzt habe ich gesehen, vom Kollegen Hummel in der Eishockey-News bekommen diese Woche.
Wer ihn da wohl drauf gestoßen hat.
Muss man das? Ich dachte, der Kollege Hummer schafft das auch so. Das,
ich weiß, ich kann dir ehrlicherweise
den Guten Morgen, Ablauf nicht übrigens, mehr sagen. Carsten, ja. Ja, du müsstest jetzt ungefähr, wie lange haben wir aufgenommen jetzt?
30 Minuten? Ja, plus Vorgeplänkel. Also hier sind wir jetzt bei knapp 40, 45.
Okay, ist also schon auf der Autofahrt kurz vor der Arbeit. Guten Morgen, ja. Herr Hummer. Er hört uns ja immer ganz früh. Nein, diese Entwicklung, wenn du das auch nur ansatzweise nachmachst, wäre Felix jetzt nicht.
Jetzt nicht nur ich.
Negativ.
Für mich persönlich.
Würden wir uns alle freuen.
Ja, definitiv. Ja, Lua hat jetzt auch seinen ersten Punkt gemacht in Berlin.
Nein, unglaublich. Du siehst einfach auch, dass diese Form von Vertrauen, die man ja manchmal einfach braucht, auch nach Erfahrungen, die man gesammelt hat, wo du einfach weißt, hör zu, die wollen mich. Und weil sie mich wollen, habe ich einfach eine Möglichkeit, all das reinzubringen. Es interessiert keinen, ob ich mal einen Fehler mache oder was auch immer, sondern die Perspektive zeigt einfach in die richtige Richtung. Und wenn du Lua anschaust am Anfang der Saison, dann war er in Frankfurt mit wenig Eiszeit ausgestattet und so weiter. Und das entwickelte sich hier zu einem echten Leistungsträger mittlerweile. Das können wir dann auch nur hoffen, dass es dir ganz ähnlich geht. Wenn wir nochmal auf diese besondere Verbundenheit auch mit den anderen schauen. Stefan als Trainer, was zeichnet ihn aus deiner Sicht aus?
Ich meine, es ist jetzt meine erste Saison unter ihm und von ihm gecoacht zu werden. Deswegen habe ich jetzt da noch nicht, sage ich mal, die größten Erfahrungen.
Aber du weißt vielleicht aus Erzählungen auch so ein bisschen, wie man ihn in den Schweden wahrgenommen hat.
Ich glaube, dass er sehr strukturiert ist, dass er taktisch sehr gut ist. Und ich glaube, das hat man jetzt auch bei den Roosters gesehen, dass, klar, die Ergebnisse waren jetzt vielleicht nicht immer da, wo man sie gerne hätte, aber ich glaube, defensiv steht Iserlohn deutlich besser vom strategischen Aspekt, vom taktischen Aspekt. Und ich glaube, da sieht man deutlich seine Fingerabdrücke.
Definitiv. Wenn wir auf eine Saison schauen, die dann irgendwann mal in ein paar Monaten zu Ende geht, was soll die Schlagzeile sein, die über dich dann berichtet wird nach den Monaten, die du gehabt hast? Oder was steht andersrum für dich im Mittelpunkt?
Also eine Menge verwüstete Hotelzimmer.
Ja, das sollte da nicht stehen.
Oh, Felixchen.
Nein, ich glaube, am Ende soll da stehen, dass ich zusammen mit den Iserlohn Roosters eine sehr erfolgreiche Saison hatte. Mhm. Und dass alle im Team und alle ums Team herum und die Fans zufrieden sind und glücklich sind, wie wir uns weiterentwickelt haben. Weil ich glaube, das Ganze ist ein Prozess und dem Prozess muss man Zeit geben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass am Ende der Saison wir sagen können, wir sind einen Schritt nach vorne gegangen. Und deswegen hoffe ich, dass wir im positiven Sinne so dastehen.
Freitag Dresden, ich würde mal tippen, dass du auflaufen wirst. Darf ich gar nicht über den Gegner sprechen, sondern einfach diese Atmosphäre, wenn man das kennt, hier. Und jetzt kann man im Eishockey-Sprech als Spieler immer wieder viel erzählen über, ja, wie geil ist das für einen Verein aufzulaufen. Aber gibt dir das noch eine gewisse Vorfreude im Hinblick darauf, dass diese ganzen bekloppten Idioten, die da auf der Tribüne stehen, ich meine das im Positiven, ja, nicht missverstehen, diese ganzen bekloppten Idioten da mal für dich Lärm machen? Und das haben sie in den letzten Spielen wirklich gemacht, Lärm.
Ja, also ich freue mich wieder auf die deutsche Atmosphäre, muss man ganz klar sagen. Erstmal im Großen und Ganzen in der DEL. Es ist einfach die beste Eishockey-Atmosphäre, die ich je erlebt habe, egal wo ich war. Das ist einzigartig in Deutschland. Und zu Iserlohn, ich muss sagen, das waren mit die schwierigsten Auswärtsspiele, die ich wahrscheinlich je gemacht habe in meiner Karriere. Es ist immer sehr laut und man hat sich immer gefreut auf die Auswärtsspiele in Iserlohn, obwohl sie so schwer waren, weil man weiß, hier brennt es, hier ist laut und das macht ja auch Spaß. Man sieht einfach, wie viel Leidenschaft da ist, wie viel Emotion da ist und umso mehr freue ich mich jetzt, dass sie hinter mir stehen und nicht gegen mich.
Nochmal schnell ein paar Fragen zu Insiderwissen, wer mal nach Schweden möchte, um Hockey zu gucken. Welche Halle darf man nicht verpassen, weil die Halle geil ist?
Moritz.
Welche Stimmung kommt so nah wie möglich an eine gute deutsche Stimmung ran?
Horvath.
Das ist jetzt einfach, ne? Was
hat er, ja, was hat er also ist beides Jürgen für die, die nicht Horvath kennen.
Ja.
Ja.
Was man definitiv am schwedischen Eishockey genießen muss, wenn man mal die Gelegenheit hat, sich so ein Spiel anzugucken. Du hast schon gesagt, viel defensiver. Ist es einfach mal eine Defensivstruktur, die man genießen muss?
Ich weiß jetzt nicht, wie doll man als Zuschauer eine Defensivstruktur genießen kann, aber ich glaube am Ende spielerisch die Pucksicherheit der Spieler und wie schnell der Puck läuft.
Was man in Schweden essen muss?
Köttbullar.
Das musst du jetzt nicht übersetzen, aber weil es jeder schon mal gehört hat. Aber was genau ist es denn eigentlich?
Das sind so kleine Fleischbällchen.
Ja. Sind das die gleichen wie bei IKEA? Eigentlich? Oder?
Ja, so gut wie, ne?
Ja,
da gibt es also, gute, da gibt's weniger
ja, es
gute. Gibt
ja also der zum Beispiel der Döner, vielleicht bis auf den Berlin-Döner, aber der Döner, den du hier zum Beispiel im Ruhrgebiet überall kriegst, der hat nichts damit zu tun, was in der Türkei, was du da dann
kriegst. Ja, ist, ne? Schon ähnlich, aber ist nicht das Gleiche.
Ja, wahrscheinlich.
Also, aber wenn man eher was Süßes will, dann kann ich eine Prinzess-Torte empfehlen. Das ist so eine grüne Marzipan-Torte, die immer.
Eine ganze Torte?
Ja.
Na gut, wenn man also kein Profi ist.
Ja,
die können ja auch kleiner
backen. Alleine essen tut man schon. Sie ja eh nicht.
Ja.
Genau. Und die schönste Stadt, die man mal gesehen haben muss in Schweden, bitte?
Stockholm.
Ja, ist leider geil.
Das hätte ich.
Aber hättest du jetzt noch mal was anderes
gesagt? Das sind einfache Fragen.
Ja, wobei, gibt es noch was? Also, Stockholm, warst du schon mal in Stockholm, Felix?
Ich war noch nie, mich hat es noch nie
in war vor vielen Teil. Jahren mal einmal auch für Hockey im Globen und habe da mal geguckt und durfte dann 3 Tage Stockholm genießen. Das ist schon ziemlich geil, das muss man ehrlicherweise sagen. Okay, zweitbeste?
Würde ich sogar sagen Malmö. Also ich bin positiv sehr überrascht, wie schön Malmö ist. Vor allem mit Kopenhagen zusammen. Hm. Da unten am Meer.
Brücke, einmal
Brücke, Meer,
Kopenhagen. Also, ist Dänemark.
Ja. Vor allen Dingen da an der Küste gibt es schöne Strände. Also Malmö ist auch schön. Hat ja ein bisschen manchmal einen negativen Ruf, so, aber ich war sehr positiv überrascht, wie schön es dort ist.
Hübsche Frauen, kann ich dazu nur nochmal sagen. War bei unserem Ausflug, machten die Roosters ein Trainingslager, auch in Malmö in der Nähe. Und war schon super.
Das lasse ich jetzt
Samstagabend auf dem Marktplatz.
Mirko, ich lasse dich jetzt mal mit deinen Worten alleine. So wir lassen dich jetzt mal mit deinen Worten alleine und dann find du jetzt mal eine geeignete Überleitung.
Ich versuche einfach nur ein bisschen, also letzte Woche hat Toto ein bisschen was aus seiner Welt erzählt, jetzt haben wir ein bisschen was von Max erfahren. Ich versuche einfach jede Woche ein bisschen was zu geben und Weihnachten bist du dann dran mit Keksen von deiner Mama. Übernächste Woche.
Die gebe ich gerne.
Ist als Tradition bei uns übrigens, musst du wissen. Es gibt eine Abrechnungs-Podcasts-Geschichte, die ist immer am Jahresende gesetzt. Da kommt noch ein Kollege von der Zeitung dazu und dann rechnen wir gnadenlos mit diesem Verein ab. Den positiven und den negativen.
Alles, was geht. Während ich
hoffe, ich stehe auf der positiven Seite.
Also streng dich
an. Du hast 2 Wochen Zeit.
Danke auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil das ist nicht selbstverständlich. Gerne. Was machst du mit dem restlichen Tag?
Erholen. Morgen früh ist wieder Training. Und bereiten uns aufs Spiel vor. Deswegen zurück ins Hotel.
Schwimmbad und Sauna, weißt du, hast schon registriert, ne?
Ja, habe ich auch gesehen.
Viel Spaß.
Das ist so wert.
Viel Spaß. Bezahlen die eigentlich auch das Essen dann im Hotel?
Nee. Das zahle ich selber. Aber ich kann mich nicht beschweren.
Nee, der Förster oder die Ente. Kann man tatsächlich machen. Dankeschön. So, und wir müssen jetzt nur noch den einen von 2 genialen Sponsoren einbringen an dieser Stelle.
Das war Kühe, Schweine, Iserlohn. Präsentiert von Böhmkabel. Und nicht vergessen, in unser Line-Up passt immer noch ein wirklich guter Neuzugang. Und genau da kommst du ins Spiel. Komm ins Böhmkabel-Team als Offensivkraft im Vertrieb, als stabiler Defender in der Logistik oder als Kabel-Rookie ab August 2026. Bei Böhmkabel spielst du mit in einem echt starken Team. Einsatz, Vertrauen, Leidenschaft. Das ist unsere Kabinenkultur. Schon aufgewärmt? Dann bewirb dich jetzt unter böhm-kabel.de und werde Teil unseres Kaders. Dein Wechsel, dein Spiel, dein Team. Böhmkabel. Kabel verbinden Menschen.
Das war der Podcast für heute. Der andere, also der nicht geplante.
Jo.
Jetzt sind gerade die reingekommen, die ihr dann nächste Woche hört, die wir nicht ausladen wollten, aber die wir erst in einer Woche machen werden.
Ja gut, gut Ding will Weile haben, sagt man an der Stelle, glaube ich.
Genau. Oder einfach tschüss Mirko.
Und tschüss Felix.
Bis nächste Woche.